Zuspruch am Samstag, dem 11. März 2023. Der Losungstext aus 5. Buch Mose, 11. Kapitel, die Verse 26 bis 28. Mose sprach: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes. Wenn ich es mir recht überlege, wird in der Theologie, zumindest der evangelischen, der Begriff des Fluches fast überhaupt nicht bearbeitet. Segen dagegen, irgendwie ist das die Hauptnummer in der evangelischen Theologie und Praxis, allgegenwärtig und höher geschätzt teilweise als das Sakrament. Betrachtet man mal zahlenmäßig die Frage des Segens, so kommt dieser Begriff ungefähr 80 Mal in der lutherischen Bibel vor und der Begriff Fluch circa 50 Mal und häufig in unmittelbarer Zusammenhang, wie heute auch, zwischen Segen und Fluch. Betrachtet man die ursprünglichen Worte im Hebräischen, so ist für Fluch das Wort Kelala. Kelala, eine Ableitung von Kilel, verfluchen oder eigentlich in der Bedeutung leicht sein, bedeutsam, und zwar in Bezug auf leicht sein durch den Entzug der Lebenskraft. Segen im Hebräischen heißt dann Berakacha. Es kommt von dem Verb Barach, segnen. Sowohl bei dem Wort Segen als auch Fluch ist bedeutsam, dass man die Sichtweise immer von dem sogenannten Handlungssubjekt aus in den Blick nimmt. Menschen können segnen oder fluchen, ebenso Gott. Beide Handlungen und beide Handlungssubjekte, Gott einerseits und die Menschen andererseits, kommen als Fluchende oder als Segnende in der Bibel sowohl im Neuen als auch im Alten Testament vor, wie gerade der heutige Predigtext deutlich macht. Gott segnet und Gott verflucht, nämlich diejenigen, die seine Gebote halten oder eben nicht halten. Die beiden stärksten Flüche und schärfsten Flüche in der Bibel sind einerseits die Verfluchungen der Kinder und Enkel durch Noah, und im Neuen Testament das sogenannte Strafwunder oder der Fluch Jesu hinsichtlich des Feigenbaums. In beiden Fällen wird die extreme Situation deutlich, in der sich die Handelnden befinden und deshalb einen Fluch aussprechen. Also die erlebte Situation lässt den Menschen Noah und Jesus jenseits der rationalen Bearbeitung der Krisensituation zu einer sogenannten Übersprungshandlung führen. Noah verflucht seinen jüngsten Sohn, nachdem er einen Weinberg gepflanzt hat nach der Sintflut und sich vollgesoffen und betrunken und nackt im Zelt gelegen hat. Was auch immer dann mit nacktem Noah passiert ist, ist ein wesentliches hermeneutisches Element. Aber dieser Fluch wirkt als Vaterfluch gewaltig im Endeffekt nach. Und wer sich mal mit einer eigenen Deutung dort irgendwie hervortun will, kann ja einfach mal 1. Mose 9, die Verse 18 fortfolgende lesen. Es ist irgendwie verwirrend. Und auch Jesus verflucht. Eigentlich einen völlig unbeteiligten Feigenbaum, die Klimakleber werden irgendwie entsetzt. Aber das Besondere an dieser Geschichte in Matthäus 21 oder Markus 11 steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hunger Jesu, also einem Sättigungswunsch, und dass ein Baum keine Feigen trägt, also seine richtige Funktion irgendwie wahrnimmt und automatisch in der Diskussion, dass unmittelbar dazu die Tempelaustreibung eine besondere, wütende, rasende Aktion gewesen ist. Also erst der Baum, der verflucht wird, dann der Tempel, wo er sie austreibt. Es ist das einzig bekannte Strafwunder, also wo das Wunder nicht positiv gesetzt wird, sondern als Bestrafung dabei ist, also ein Fluch, in dem der Feigenbaum ihn verdorrt oder er, Jesus, ihn verdorrt zurücklässt. Und andererseits, das muss man zusammenlesen, die Wechsler und Käufer im Tempel austreibt, weil dieses unmittelbar im Zusammenhang mit der Wut Jesu und dem Fluch zu sehen ist. Nämlich die wesentliche Funktion soll in den Mittelpunkt gehören. Der Feigenbaum hat gefälligst Feigen zu produzieren, damit man sie pflücken und essen kann. Und der Tempel hat religiöse Andacht Gott gegenüber zu erzeugen und eben nicht irgendwie für Wechsler eine Art Geschäftsmodell zu sein, um nicht mehr die Andacht und die religiöse Besinnung Gott gegenüber zu haben, sondern in irgendeiner Art und Weise eine betriebswirtschaftliche Einkommensstruktur deutlich zu machen. Also, der Fluch Jesu ist im Grunde genauso wie auch heute der Losungstext der Fluch über die Abkehr von den Geboten Gottes. Und dass es den Feigenbaum trifft, macht deutlich, dass wir alles, was eigentlich nicht, wozu es da ist, seine Funktion und Aufgabe wahrnimmt, eigentlich zu verdorren hat. Harte Rede? Tja, wer sich einen Jesus wie einen Osterhasen backen will, der soll das tun, aber das ist er nun mal ja nicht. Segen und Fluch bilden somit in der Bibel im Alten und Neuen Testament eine unverbrüchliche Einheit. Weil wir im Segen das Gedeihen und die Fülle deutlich machen wollen, im Blick auf die Andachtsfähigkeit Gott gegenüber. Während der Fluch die widerwärtige Egozentrik verdammen will, um uns von diesem Tun Gott gegenüber zu distanzieren. Das ist es. Deswegen wird auch die Schlange verflucht, weil sie die Menschen dazu befähigt hat, sich von Gott zu distanzieren. Und wir als Menschen gerade in dieser Ambivalenz, Zwiespältigkeit unserer eigenen Sünde leben, dass wir mehr zu uns wollen, denn weniger zu Gott. Oder wie es im heutigen Losungstext recht einfach heißt, Gott segne die, die die Gebote halten und verflucht die, die sie eben nicht halten. Es geht um Gottes Furcht. Und der Fluch macht im Gegensatz zum Segen deutlich, dass jemand hier nicht vor Gottes Furcht hat oder diese in sich trägt. Vielleicht durch Tun oder auch durch Unterlassen. Und wenn die evangelische Theologie neuerdings sich nur noch in dem angeblichen positiven Idyll, irgendwie in dem Segen, irgendwie in schönen Begrifflichkeiten bewegt, so sollte man doch deutlich machen, dass Fluch unmittelbar ein notwendiges Korrektiv von Segen ist. Denn wer diesen Segen missbraucht, der ist eigentlich im Sinne Gottes verlustig der Gottesfurcht und irgendwie egozentrisch, und man kann sich nicht die Rosinen herauspicken, ohne faktisch sich Gottes Fluch und seiner Strafe zu stellen. Tja, das ist beides. Segen und Fluch. Zuspruch am Samstag, dem 11. März 2023. Mein Name ist Dieter Becker.